Ja, guten Morgen, auch die, die über Livestream zuschauen. Ich weiß, dass immer welche dabei sind. Da bin ich sehr froh drüber, dass wir die Möglichkeit haben. Natürlich ist es noch besser, wenn wir hier zusammen im Gottesdienst sein dürfen. Heute ist eine besondere Predigt in gewisser Weise, weil sie das Zentrum des Anliegen Gottes und des, der Gemeinde eigentlich trifft, die wir verkörpern. Ich möchte mit einem kleinen Abschnitt anfangen, der eigentlich in der Studienbibel auch abgedruckt ist, aber einfach nur als Illustration, worum es jetzt hier geht, worum wir uns wirklich bemühen. Und das schreibt, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, das ist aber in der Studienbibel, eine Zusammenfassung, was die illustrativ, was die Bibel für uns bedeuten sollte, für uns in unserem Leben. Die Bibel, dieses Buch, enthält die Gedanken Gottes, den Zustand des Menschen, den Weg der Rettung, das Schicksal der Sünder und die Glückseligkeit des Gläubigen. Ihre Lehre ist heilig, ihre Vorschriften sind verbindlich, ihre Geschichten sind wahr und ihre Ratschlüsse unwandelbar. Lies sie und weise zu werden, glaube sie, um gerettet zu werden und praktiziere sie, um heilig zu werden. Sie enthält Licht, um dich zu leiten, Speise, um dich zu stärken und Trost, um dich zu erfreuen. Sie ist die Landkarte des Reisenden, sie ist der Wanderstab des Pilgers, sie ist der Kompass des Seefahrers, das Schwert des Soldaten und die Charta des Christen. Hier wird der Himmel geöffnet und die Tore der Hölle gezeigt. Christus ist ihr großes Thema. Unser Wohl ist ihre Wirkung. Und die Ehre Gottes, das ist ihr Ziel. Sie sollte unser Gedächtnis füllen, unsere Herzen reagieren und unsere Füße lenken. Lies sie beständig, häufig und in Gebet. Sie ist eine Goldmine an Reichtum, Gesundheit für die Seele und ein Strom der Freude. Sie bringt die höchste Verantwortung mit sich, wird die schwersten Mühen belohnen und alle Verdammten, die leichtfertig mit dir umgehen. Darum, danken wir Gott, das ist aus Thessalonicher, auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das Wort oder das von uns verkündete Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es wirklich ist, als Gottes Wort, das auch wirkt in euch, die ihr gläubig seid. Das können an jeden von uns geschrieben worden sein, um uns einfach zu erinnern, was wir hier vor uns liegen haben. Das Wort Gottes ist wirklich alles, was ihr braucht, um ein christliches Leben zu leben. Die Freude des Gläubigen zum Wort Gottes ist das Hauptthema des längsten Kapitels der Bibel. Psalm 119, wir haben das gerade gehört. Etwas nach der Hälfte des Kapitels fasst der Psalmist seine Freude und Abhängigkeit vom Wort Gottes folgendermaßen zusammen. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber Tag und Nacht. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Ich halte meine Füße fern von jedem bösen Weg, damit ich dein Wort befolge. Von deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen, denn du hast mich gelehrt. Wie süß ist dein Wort, mein Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Mehr als Honig meinem Mund. Von deinen Befehlen werde ich verständig. Darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Lasst uns 1. Petrus 2 aufschlagen, Verse 1 bis 3. Und lass mich die Verse gleich lesen. In diesem Abschnitt, den Petrus hier in 1. Petrus 2 Vers 1 anspricht, bezieht er sich auf das, was er schon vor dem gesagt hat, aber auch auf das, was noch folgen wird. Petrus wollte, dass die Christen diese Art von Verlangen nach dem Wort Gottes treu sind. sollen wirklich danach begehren. Jeder von euch soll das Wort so begehren, als es ist nicht vergleichlich mit irgendetwas, weil es nicht nur eine Nahrung ist, sondern es ist auch ein Reichtum. Und nicht nur ein Reichtum, sondern es ist nicht nur geistlich wichtig, sondern es ist für dein ganzes Leben absolut unabdingbar wichtig. Lass mich den Text lesen von 1. Petrus 2. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleugnungen und seid als neugeborene Kinder begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Denn ihr, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Ganz kurzer Text, ganz einfacher Text. Er spricht von vielen. Er bezieht sich mit so legt nun ab. Er sagt, er geht darauf zurück, dass eine Vergangenheit da ist, in dem er darauf zurückweist, was alles schon geschehen ist. Deshalb legt ab, was diese Dinge, die Sünde, die euch so immer wieder umstrickt. Aus gewissen Gründen. Und zwar, warum sollen wir etwas ablegen? Weil er uns schon gegürtet hat im Geist. Er hat uns schon gegürtet und uns auf die Hoffnung fixiert in Kapitel 1, Vers 13. Dort hat Petrus uns schon auf die Hoffnung fixiert. Kapitel 1, Vers 14 sagt er, passt euch nicht den früheren Begierden an, also seid anders. Und in Vers 15 sagt er, ihr sollt heilig sein. Und im Vers 22 dann sagt er, liebt einander, verhaltet euch nicht wie die Welt, sondern liebt einander. Und wir haben über die Liebe ausführlich gesprochen, die letzten drei Predigten, glaube ich. Beachtet, dass diese Gebote zur treuen, treuen Menschen, also dass wir die anbefehlen sollen. Also in diesen folgenden Versen spricht Petrus ein anderes Thema an als die Treue an Gott zu sein. Er spricht ein gewisses Thema an, nicht gegenüber Gott, sondern gegenüber unseren Menschen, gegenüber anderen Menschen. Unser eigenes Verhalten wird hier angesprochen, wie wir uns verhalten sollen. Petrus befiehlt jeden von uns, den Bereich unseres persönlichsten Wachstums in Christus zu beachten. Unser persönliches Wachstum in Christus zu beachten. Nicht nur für uns, sondern auch für die gesamte Gemeinde. Die ganze Mahnung dreht sich darum, dass Gottes Wort im Zentrum unseres Lebens ist. Ich kann ganz kurz mal fragen, meint ihr, wenn ihr jetzt ein Urteil über euer eigenes Leben fällen müsstet, würdet ihr sagen, dass Gottes Wort ein Zentrum in deinem Leben ist? Ist Gottes Wort? Und ich frage einfach nur, wie viel Zeit verbringt ihr im Bibellesen? Ihr habt 24 Stunden am Tag. Ich gebe euch 10 Stunden Schlafzeit, 14 Stunden, ein bisschen Essenzeit, ein bisschen das und das. Ne? Verbringt ihr entsprechend diesen einfachen Vorsatz, dass das Wort das Zentrum unseres Lebens sein soll als Christen, wirklich die entsprechende Zeit mit dem Wort? Petrus spricht unser Wachstum als in Christus, indem er unser Verlangen nach dem Wort Gottes auf 5 verschiedene Perspektiven betrachtet. 5 verschiedene Perspektiven. Und ich sage euch nur, er sagt erstmal so, erinnert euch an die Quelle eures Lebens. Erinnert euch an die Quelle eures Lebens. So legt nun ab, sagt er, deshalb, aufgrund der Quelle eures Lebens, die gekommen ist, die Gott euch gegeben hat. Zweitens, gebe deine Sünde auf. Lass die Sünde weg. Alle Bosheit und allen Betrug, alle Heuchelei und Neid und alle Verleugnung musst du ablegen. Lege das ab. Drittens, gestehe deine Bedürftigkeit ein und sei als neugeborenes Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Sei begierig, da dürft ihr begierig sein. Richtig, hier, das will ich brauche das. Viertens, arbeite an deinem geistlichen Wachstum, damit ihr durch sie heranwachst. Wir sollen alle reife Männer und Frauen sein, zur vollen Reife. Mein einziges Ziel, was ich habe, wo ich nach Deutschland gekommen bin, damals ausgesandt von Grace Community Church, war zweierlei. Ich wollte Menschen, wirklich Männer und Frauen, zur vollen Reife in Christus führen, indem ich biblische Sachen veröffentliche, biblische Bücher, Medien. Dann wollte ich Gemeinden gründen und eine Bibelschule aufbauen, wo du genau Schritt für Schritt zum Wachstum gelangst. Gott hat das vollbracht. Arbeit an deinem Wachstum, damit du heranwachst. Schau auf deine Segnung. Wenn wir wirklich geschmeckt haben, dass der Herr freundlich ist, guck nach, was hast du schon alles erfahren? Überleg mal. Petrus' Wunsch ist es, uns anzuspornen, uns in unserem Wachstum zu ermutigen, wie ein guter Hirte, der sein Volk zu Gott anfeuert. Mach das, haltet durch. Also, wir gucken zurück. Was ist die Quelle unseres Lebens? Wir sollen daran erinnert werden. Was ist denn die Quelle unseres Lebens? Weil ihr von Gott zur Errettung auserwählt worden seid. Wir sind auserwählt worden. Gott hat uns erwählt. Gott hat uns gerettet. Wir haben uns nicht selber gerettet. Wir haben uns definitiv nicht selber gerettet. Und er hat uns eine lebendige Hoffnung gegeben. Im Vers 1 sagt er, Petrus, Apostel Paulus Jesus Christus, der an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind, gemäß seiner Vorhersehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das ist nicht etwas, was ich sage, sondern es ist, was die Schrift sagt. Ihr könnt das nachlesen, ihr könnt sogar die Bedeutung der Stellen oder der Ausdrücke nachgucken. Der Punkt ist, Gott hat das gemacht. Denk dran, was die Quelle, woher kommst du, was hast du? Du bist errettet worden. Vers 3, weil ihr zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren seid. Denk dran, das ist eine lebendige Hoffnung, die ist nicht tot. Wenn ihr jetzt gerade überlegt, in welcher Zeit wir leben, brauchen wir diese lebendige Hoffnung. Es ist nicht etwas, was morgen ist und übermorgen nicht mehr. Das ist heute aktiv und wird es auch bleiben. Viertens, Vers 4, weil du auf ein Erbe wartest. Hey, dir ist was versprochen worden. Ich sitze nicht hier und verspreche euch etwas, was ihr nicht bekommen werdet. Es ist ein Erbe. Ihr werdet dieses Erbe antreten. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn ein Erbe angetreten wird? Wenn das Erbe verkündet worden ist, und uns ist es schon verkündet. Aber den Reichtum der Herrlichkeit ist ja unglaublich. Ist unglaublich. Vers 5, weil dein Heil bereit ist, offenbart zu werden. Es ist nur noch eine kurze Zeit, wie er auch deutlich gemacht hat. Die Leiden auf dieser Welt sind nur ganz kurz. Ganz kurz. Die haben überhaupt keinen Einfluss auf unser Leben wirklich, dass wir daran zugrunde gehen sollen, wenn wir uns auf den Herrn konzentrieren. Also, und in Vers 23, darum, weil ihr wiedergeboren seid aus einem unvergänglichen Samen, dem lebendigen und bleibenden Wort Gottes. Darum, lass mich etwas sagen, was du als Christ tun musst. Weil das so ist, deshalb, jetzt lass uns mal loslegen und sehen, was ihr machen müsst. Es gibt hier zwei Aspekte, die er anspricht, einen positiven und einen negativen Aspekt. Beziehungsweise einen negativen und einen positiven Aspekt. Der negative ist das erste. Du sollst ablegen, du sollst dich von jeder Sünde befreien. Das ist ganz einfach. Wir sagen immer, ja, Sündige, bekennen sie, kehre um und mach das richtig. Aber hier spricht er tatsächlich fünf verschiedene Aspekte der Sünde an. Die Bosheit. Und das meint er, das heißt auf Griechisch kakai, allgemeines Wort für Böses jeglicher Art. Sollst du ablegen. Hier geht es wahrscheinlich um eine engere Sichtweise, insbesondere in Bezug auf die Beziehung anderer. Du sollst jede Bosheit anderen gegenüber ablegen. Jede Art von böswilliger Gedanken, bitteren Geist oder irgendwas dergleichen, leg das ab. Jedes Mal, wenn du so ein Gefühl aufkommen hast, weißt du, das ist falsch, ich lege es ab. Bekenne es. Tu es weg. Versuch nicht, negativ zu denken. Wisst ihr, das könnt ihr. Und das ist nicht falsch. Du ignorierst dadurch nichts. Du tust genau das, was Gott sagt. Hört auf, negativ zu denken. Was mache ich bei den kleinen Kindern, wenn die dich teilen wollen? Dann sage ich, ist das wirklich deins? Also bei den Kindern, ihr kennt ja das Prinzip. Wenn ich das sehe, ist das meins. Wenn ich das anfasse, ist es meins. Wenn ich das möchte, ist es auch meins. Teilen kommt gar nicht in Frage. Aber so ist das nicht. Genau, wenn einer oder andere das haben möchte, dann sagst du, ich möchte es dir geben. Also keine bösen Gedanken, das ist nur ein Beispiel gewesen davon, wie oft wir Kinder zurechtweisen, aber selber denken wir genauso, bloß auf einen größeren Gedanken. Wenn einer einen großen Mercedes fährt, oh, mein Gott, Mann, würde ich auch gerne haben. Ich würde auch gerne dieses Steak essen, Mann, das sieht ja cool aus. Und der Computer, Mann, was ist das für ein tolles Ding. Wir denken manchmal auch in solchen Kategorien. Du kannst nicht deine Errettung, du kannst nicht in deiner Errettung wachsen, wenn du diese Art von bösen Gedanken oder Einstellungen hast. Was Petrus hier darauf hinweisen möchte, alle diese fünf Aspekte hindern dich, wirklich zur vollen Reife zu bekommen in Christus, weil das nicht Christusähnliches Verhalten ist. Solche Gedanken werden deinen Geist vergiften. Sie sind wie Gift für uns. Solche Gedanken halten dich davon ab, dahin zu kommen, wo du sein solltest. Wenn du schlechte Gedanken hast über einen anderen, werfe sie einfach weg. Mach dir eine Tonne, rein damit. Dann sagt er, die zweite Sünde, Betrug, lehn es ab. Gerissenheit oder Verschlagenheit, wird das auch übersetzt. Verschwörung und Integrität im Kopf zu erwecken, die Oberhand zu bekommen über irgendeine Person oder irgendwelche Sachen, ein Druckmittel zu haben. Das ist so Betrug. Ihr wisst das, wie das ist, zum Autohändler zu gehen. Und du denkst, ist das wirklich alles so hübsch, wie das aussieht, der Wagen, wenn du den aufmachst, der ist gerade gereinigt worden, der Motor. Und dann denkst du, ist das wirklich ein gebrauchter Wagen? Oder weiß ich was alles? Und fährst du von dem Platz runter und 5 Minuten später ist die Maschine kaputt. Und dann denkst du, was haben die denn damit gemacht? Der fuhr doch gerade noch. Oder wie zum Beispiel wie ein Schachspieler, der versucht alles rauszufinden, wie er den nächsten schlagen kann. Wir sollen nicht so eine Art von Denken haben, indem wir den anderen betrügen wollen. Schachspielen ist nicht falsch, das sage ich nicht. Der Punkt ist nur, wenn wir so denken, welchen Plan habe ich jetzt, um Vorteil über den anderen zu gewinnen? Und leider Gottes ist das auch in den Gemeinden oft der Fall. Sowas kann passieren. Aber das gehört nicht in den Leib Christi hinein. Betrug, keine Art, gehört in den Leib Christi hinein. Es geht immer nicht den Vorteil von dir selber zu suchen, aber den Vorteil für den anderen zu suchen. Das ist eigentlich die Herzenseinstellung, sich hinzugeben. Und damit sowas nicht passiert, das ist eine ganz interessante Sache, deshalb gibt es nicht einen Leiter, der die Gemeinde leitet. Das ist einfach das Bild. Das ist eine Vielzahl von Ältesten, damit wir aufpassen, dass sie keiner den anderen übervorteilt, sondern wir achten darauf, wir beten dafür. Wir sprechen die Leute gegenseitig an. Deshalb haben wir sind 3 Älteste und 7 Leute, die sich regelmäßig treffen, die in der Leitung mit drin sind und die uns helfen, unsere Schwächen aufzudecken. Ganz einfach. Das nächste, was er anspricht, ist Sünde, Heuchelei. Und das heißt Hypokrisis. Alle Sünden unseres alten, sündigen Menschen, Verurteilung, Scheinheiligkeit, all das soll weg. Unsere Liebe darf nicht so sein, dass wir scheinheilig sind. In 1. Petrus 1, Vers 22 spricht er das in gewisser Weise an. Da eure Seelen im Gehorsam gegenüber der Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Wow! Stellt euch mal vor, diese Liebe zu haben zueinander. Und es spricht hier nicht von Ehepaaren, es spricht von Bruderliebe in der Gemeinde, zwischen uns. Auch Schwesternliebe jetzt. Das ist jetzt keine Verurteilung irgendeiner anderen Person, sondern es geht wirklich darum, habt ihr so eine Einstellung? Keine Heuchelei, kein Neid, sagt er, keine Sünde. Viertens, kein Neid. Eifersucht auf den Segen anderer Personen oder moralisch irgendwas, in der wir schauen auf die Dinge der anderen und wollen sie. Das ist nicht etwas, was im Leib Christi sein soll. In Römer 12, Vers 9 sagt er, die Liebe soll ohne Heuchelei sein. Verabscheut, was böse ist. Heftet fest an dem, was gut ist. Heftet fest an dem, was gut ist. Wir sollen auch nicht verleugnen. Das fünfte sagt er, verleugnen. Und das ist herabwürdigende Gedanken anderen Personen gegenüber. Und versuchen, etwas Falsches den anderen Personen falsch darzustellen. Vielleicht so eine kleine Sache einfach nur sagen, aus dem Kontext geholt, könnte mir Vorteile verschaffen, dem anderen Nachteile. Sowas gibt es nicht. Sollte nicht sein. Epheser 2, Vers 29 sollte unser Maßstab sein. Kennt ihr den? Epheser 4, Vers 29. Kein schlechtes Wort soll aus euren Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, was nötig ist, damit es den Hörenden Gnade bringt. Also es geht wirklich darum, den anderen zu begnadigen in einer Art Redensform und einer Art und Weise, dass da immer an die andere Person gedacht war. Das zweite Gebot. Also diese ganzen Sachen sollen wir weglegen. Legt sie alle ab. Werft sie ab. Zieht sie aus. Das ist die Perspektive, die Gott hat, die Jesus hat. Epheser 4, Vers 22, wir kennen das aus der Seelsorge, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen einfach auszieht. Zieht ihn aus. Zieht ihn aus, legt ihn ab. Der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbt, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt. Ihr habt ihn schon angezogen. Der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ihr seht das Bild. Ihr legt ab das Alte, zieht das Neue an. Und jetzt kann es losgehen, Leute. Jetzt kann es erst losgehen. Denn ihr müsstet erstmal das ablegen, was euch behindert zu wachsen. Erst dann könnt ihr wachsen. Denkt nicht, oh, das kann ich später erledigen. Ich mache erstmal weiter auf der Autobahn, bevor ich auf der Landstraße meine kleinen Sachen da ausräume. Nein, ihr müsst das erstmal ablegen. Ihr müsst das ablegen. Und dann geht's los. Dann geht's los. Als neugeborene Kinder und als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Und seid neugeborene Kinder begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Also, ihr habt das alles abgelegt. Aber hier müsst ihr auch verstehen, wenn wir hier von der unverfälschten bzw. reinen Milch sprechen, dann ist das nicht etwas Negatives, das ist absolut positiv. Und das ist hoffentlich auch so verstanden im Kontext. Wobei wir viele andere Texte haben, die sagen, wenn jemand Milch noch trinken muss, dann ist er noch nicht reif. Aber hier spricht das nicht um die Reife, sondern es geht darum, um die absolute Hingabe zur Nahrung zu bekommen von Gott. Ihr wisst, ich habe jetzt Enkelkinder die letzten Jahre, ein Jahr nach dem anderen gesehen, wie die von kleinsten Baby herangewachsen sind zum Toddler, zum ein-, zweijährigen, der rumläuft im Zimmer und alles unsicher macht. Der Punkt ist, der hat die Milch seiner Mutter gekostet. Und was hat er daneben noch gekostet? Gar nichts. Eigentlich gar nichts. Was machen die? Die schreien, die trinken und die machen die Windeln. Und dann geht das immer wieder und schlafen natürlich, klar. Und es geht immer, der Zyklus geht weiter. Aber die denken gar nicht dran, was anderes essen zu wollen. Bis sie auf einmal das Steak des Vaters sehen, das ist ja klar. Dann greifen die zu, das ist eine andere Sache. Aber darüber können wir noch mal sprechen. Dann greifen die aufs Fleisch. Aber das meistens, wenn sie älter sind und ihre Geruchssinne und ihr Geschmackssinne sich schon verändert haben. Der Punkt ist, was er sagt, wir sollen wie Babys sein. Nichts anderes begehren als Gottes Wort. Nichts anderes. Überlegt euch mal das, was das bedeutet. Wenn ich gesagt habe, wie viel Zeit verbringst du im Wort Gottes? Wie unterernährt bist du? Kann ich auch fragen. Oder wie überernährt? Das übernährt. Wahrscheinlich ist keiner, hat Übergewicht durch das Wort Gottes. Der Punkt ist aber, ihr könnt. Warum könnt ihr nicht? Ihr habt jetzt es gibt diese super coolen Dinger, die man sich einfach ins Ohr steckt, diese Stöpsel, iPhone anmachen oder was für ein iPhone auch immer anmachen, die Bibel drauf haben und sie hören, während man herumfährt oder sonstige Erledigungen macht, wo man nicht hundertprozentig aufmerksam sein muss. Ich sage das nicht, dass ihr das bei der Arbeit machen müsst, dann kriegt ihr nämlich wahrscheinlich Ärger. Aber der Punkt ist, selbst da gibt es zum Beispiel, wenn du gewisse Sachen machst, die einfach nur gemacht werden müssen, wo keiner dich ansprechen will, muss, kannst du auch die Bibel hören. Kannst du auch die Bibel hören. Gottes Wort hören, darüber nachdenken. Wir sind wie geistliche Säuglinge. Wir brauchen, nicht geistlich, aber Säuglinge, die brauchen die Milch. Also es ist, wie gesagt, nichts Abwertendes, was hier gesagt wird. Ein Bild, was wir sehen, ist ein wachsendes Baby, das in die einzige Nahrung zu sich nimmt, um zu wachsen. Gott will, dass du wächst und er weiß, was du brauchst, um zu wachsen. Glaubt ihr das? Gott weiß, was du brauchst? Absolut. Das sind so viele Erinnerungen, wo ich gemerkt habe, ich habe Gott vernachlässigt, sein Wort vernachlässigt. Und wo ich erst erkannt habe, was ich gemacht habe, als ich fast gegen den Baum gefahren habe und mein Leben zerstört habe. Leute, wartet nicht so lange. Wartet nicht so lange. Glaubt doch dem Wort. Und ihr werdet ein... Wie ist ein Säugling? Er ist zart, er ist ganz... Ein Neugeborener sagt, er ist empfindlich. Er wird langsam heranreifen müssen. Wir müssen wie kleine Babys werden, dass sich nach seiner Milch sehnt, die wirklich danach greift. Und das ist theologisch, es ist die geistliche, unverfälschte, unvermischte Milch. Unvermischte Milch. Es ist nicht irgendwie angefertigte Milch von irgendeiner Firma, sondern das ist die unvermischte Milch. Das ist absolut, die ist pur, rein, geistlich rein. Trink aus dem Wort Gottes, denn es ist rein geistliche Nahrung für deine Seele, Leute. Da ist auch eine Warnung. In 2. Thessalonicher 10b sagt Folgendes: Weil sie die Liebe der Wahrheit nicht angenommen haben, hört mal zu, haben durch sie, die sie hätten gerettet werden können. Sie hätten gerettet werden können, hätten sie die Wahrheit angenommen. Das ist eine Riesenwarnung hier. Also es ist eine unverfälschte Milch. Du brauchst diese Milch, wenn du als Christ wachsen willst. Das sind einfach klare Grundlagen. Gott sagt sogar, dass wir uns nach der Milch sehnen sollen. Starkes Wort hier. Stark ist es, verlangen, begierig sein sollen. Wie eben ein hungriges Baby, das konstant schreit, bis es die Milch bekommt. Wie oft ist das bei einer jungen Mutter, das habe ich immer wieder mitbekommen, das Kind hat geschrien und geschrien und sie wussten nicht, was es hat, das Magenschmerzen, was ist los, tut das irgendwo anders weh und weiß ich was, bis sie herausfinden, dass das Kind mehr Milch braucht, weil das so schnell gewachsen ist. Es brauchte mehr und mehr Milch und es hat nicht genug Milch bekommen, weil es immer eingeschlafen ist. Sobald es Milch war, war es zufrieden und eingeschlafen und hat es nicht mehr die Nahrung zu sich genommen. Und wenn Mütter das erkennen, dann ist das eine unglaubliche Sache, weil die Kinder wirklich alles, das ist das Einzige, was sie brauchen. Was will er damit sagen? Setz dich mit deiner Sünde auseinander, tauche ein in das Wort Gottes. Tauche einfach ein in das Wort Gottes. Warum? Damit du daran heranwächst. Wie gierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Was ist der Zweck des Studiums des Wortes Gottes? Nicht, damit du mehr Wissen bekommst oder das beherrschen kannst. Vielmehr ist es so, dass der Gott des Wortes Herr über dein Leben werden kann. Das bedeutet, dass du dich von Gott leiten lässt, dass Gott wirklich der Herr für dich ist. Darum sollst du das Wort Gottes kennen. Nicht, damit du mehr weißt, ich kann die Bibelverse auswendig oder ich weiß, habe das Ganze studiert, ich habe das ausgelegt. Und ich kenne viele Leute, die können teilweise den ganzen Römerbrief auswendig, was auch gut ist, nicht schlecht, aber der Punkt ist, nur um das zu wissen, lohnt sich das nicht. Das muss dein Leben verändern. Davon ist hier die Rede. Das Ziel ist nicht das Aufhäufen von Wissen, sondern es ist ein Christusähnlicher Geist, der hervorkommen soll. Gott sagt, seht euch nach dem Wort Gottes, damit du im Hinblick auf dein Heil wächst, damit du dem entsprichst, wofür du gerettet worden bist. Es ist wie eine Pflanze, die wächst, wie ein Kind, das wächst. Wir sehen das immer und sagen, ach, das gehört einfach zur Natur. Echt? Das ist Natur, ja. Aber das ist die Natur, wie Gott sie geschaffen hat. Wenn ein Mensch sie schaffen würde, würde das wahrscheinlich schnell kaputt gehen. Auch du musst wachsen. Jeder von uns muss Christusähnlicher werden, in Charakter zunehmen. Wachsen. Epheser 4, Vers 15 sagt, wir sollen die Wahrheit in der Liebe heranwachsen. Petrus schloss seinen zweiten Petrusbrief mit folgenden Worten ab. Hört mal das. Zweiter Petrusbrief endet er folgendermaßen. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeiten. Amen. Das Ziel von Petrus selber sagt, wir sollen heranwachsen in der Erkenntnis unseres Retters Jesus Christus. Das Werk, das Gott vollbringt, wenn wir die Milch zu uns nehmen. Man sagt da im ersten Kapitel, Vers 23, er spielt immer wieder auf die Sachen, die er schon gesagt hat, wieder drauf an. Und sagt dann, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus den unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort, das in Ewigkeit bleibt. Also nochmal zu dem lebendigen Wort. Es ist nicht nur etwas, was vorübergehend ist, sondern es besteht. Es hat Bestand. Und in Johannes 17, Vers 17 sagt er, dass um geheiligt zu werden, also um die Frucht dieses Wortes in unser Leben zu sehen, müssen wir die Wahrheit aufnehmen. Und das ist das Wort Gottes. Heilige sie in deiner Wahrheit. Und dann sagt er, dein Wort ist Wahrheit. So, wir haben eigentlich alles, was wir wissen müssen bezüglich dem Wort Gottes. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gesagt, das ist ein lebenslanger Prozess. Keiner hat das erfasst. Keiner von uns wird irgendwann sagen, ich bin angelangt. Das Interessante ist, umso mehr du weißt über Gott, umso mehr erkennst du, dass du so viel zu wenig weißt. Umso demütiger wärst du, umso mehr erkennst du, dass du die Gemeinde brauchst, Gott brauchst, sein Wort brauchst und dass du einfach nicht in der Lage bist, irgendwas zu tun ohne den Einfluss seines Wortes. An fünfter Stelle sagt er, unser Verlangen, unser Wunsch, wo wir sollen auf die Segnungen zurückdenken, die uns gegeben sind. Wir sollen auf die Segnungen zurückdenken, die uns gegeben sind. Petrus fügt eine letzte Anmerkung hinzu, als er seine Anweisung über unser persönliches Wachstum in Christus schließt. Eine Ermahnung für jeden Einzelnen von uns, eine Aufforderung der Selbstuntersuchung. Tu das in der Annahme, dass du wirklich wiedergeboren bist. Tu das in der Annahme, dass du wirklich wiedergeboren bist. Prüfe dich selber. Dann sagt hier, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Prüfung ist gut. Hast du wirklich geschmeckt, dass der Herr freundlich ist? Hast du es getan? Was ist deine Verpflichtung gegenüber der Schrift? Was ist deine Verpflichtung gegenüber der Schrift? Wie willst du damit umgehen? Ich gebe dir mal 5 Beispiele, wie du mit der Schrift umgehen kannst. 5 Beispiele, ganz kurz. Erstens sagt Christus selber, dass wenn jemand ihn liebt, dieser auch seine Gebote halten wird. Haben wir schon in den letzten Wochen wahrscheinlich öfters gehört. Wenn du ihn liebst, halte seine Gebote. Der Gehorsam des Christen gegenüber der Bibel demonstriert seine Liebe zu Christus und die Echtheit seiner Errettung. die Echtheit seiner Rettung. Das bedeutet, was bedeutet das Wort lieben? Dass du Verlangen danach hast, dass du weißt, dass du nicht ohne dem Wort Gottes auskommen kannst. Weil du weißt, dass deine Gedanken sonst falsch sein könnten, in eine falsche Richtung, oder du wirst dich auf was anderes konzentrieren, was nicht Gott gefällig ist. Du willst, du sollst und willst Gottes Wort aufnehmen, damit du dem Wort Gottes gehorsam sein kannst und danach leben kannst. Interessanterweise, dass es wir immer wieder darauf hingewiesen werden, auch als Christen, auch als reife Christen. Zweitens, erklärt Johannes ganz klar, dass die Pflicht des Christen ist, ebenso zu wandeln, wie Christus gewandelt ist. Nicht nur, dass du das Wort Gottes aufnimmst, ihm gehorsam bist, sondern du wendest es auch auf dein eigenes Leben an. Und das ist ganz das Einmaleins des Christen, der christlichen Disziplin sozusagen. Du lebst danach, du lebst danach. Und du versuchst alles zu tun, um Gott in dem Wort zu folgen. Gott fordert Gehorsam gegenüber sein Wort. Drittens sagt, wenn du die Liebe ist darin gekennzeichnet, dass wir in seinen Geboten wandeln. Die Liebe zu Gott ist gekennzeichnet, wenn wir in seinen Geboten wandeln. Okay, das ist doch klar, sagen wir jetzt. Das macht doch keinen Sinn. Klar, wenn wir wissen, dass Gottes Wort Wahrheit ist und uns Nahrung gibt und besser ist als Gold, besser ist als jede Nahrung und so weiter, dann werden wir es befolgen. Echt? Ist das wirklich so? Du weißt all diese Dinge, ich bin mir sicher, dass ich nichts Neues gesagt habe, aber wandelst du tatsächlich darin, im Wort Gottes, dass du entscheidest, Dinge zu tun, die eigentlich gegen die Praxis dieser Welt Philosophien sind, weil du weißt, das steht im Wort Gottes anders. Allein mit der Pandemie. Wo in der Bibel steht, dass wir Angst haben sollen vor einer Krankheit? Habt ihr Angst vor der Krankheit? Lasst ihr euch davon beherrschen? Passt auf. Fangt nicht an, falsch zu denken. Wo in der Bibel steht, dass wir Gott nicht mehr vertrauen können? Vertraut ihm. Im Moment werden wir aufgefordert, Dingen zu vertrauen, Statistiken zu vertrauen und all diesen ganzen Dingen, die nicht geklärt sind. Ich kann jedes Mal x-mal fragen und sagen, ist das wirklich wahr? In welchem Kontext wurde das überhaupt gesagt? Was ist der Kontext davon? Der Punkt ist, vertraust du Gottes Wort? Bist du so vertrauend? Ich sage nicht, dass du die anderen Dinge zur Seite schieben sollst. Du musst aber als erstes Gottes Wort vertrauen. Viertens, erfuhr Johannes große Freude, also hab auch Freude am Gotteswort. Johannes sagte zum Beispiel zu seinen Zuhörern, den er geschrieben hat, in 3. Johannes Vers 4, ich habe keine größere Freude als dieses, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und das ist wichtig, wir müssen auch Freude am Gotteswort haben und dass Leute auf Gotteswort richtig reagieren. Ja, und dann wissen wir auch, dass wir einen großen Profit haben an Gottes Wort. Wenn ihr, ein letzter Punkt, wo er sagt, was die Schrift deutlich macht, ist, dass wir großen Profit haben, wenn wir Gottes Wort behandeln, so wie es die Schrift offenbart hat. Und da habe ich jetzt 10 Punkte, die könnt ihr kurz aufschreiben. Nein, das mache ich nicht. Punkt. Aber ich sage sie euch. Die Schrift erwartet einfach und Gottes Wort erwartet einfach und auch die Jünger Jesu erwarten, so wie Jesus erwartet, dass wir das Wort aufnehmen, dass wir es also konstant aufnehmen, predigen, hören, lesen, darüber nachdenken und so weiter und so fort. Dann reagieren wir darauf, indem wir beten. Er erwartet, dass wir beten. Wir beten, weil das Wort Gottes deutlich macht, dass wir beten sollen. Und wie er schon gesagt hat, wir sehen es als etwas an, das uns konstant Nahrung gibt. Und das geht noch viel weiter als Also es ist geistliche Nahrung, die aber auch Einfluss hat auf unser gesamtes Leben. Wir wollen, dass wir dem Wort gehorchen, wir wollen dem Wort Ehre geben, wir wollen das Wort studieren. Und das gibt es überall Beispiele, die kann ich euch später nochmal erklären oder dazu geben. Wir wollen das Wort verkünden, wie wir es hier in der Gemeinde deshalb verkünden. Wir wollen das deshalb hier auch gerade machen, eine auslegende Predigt machen, eine erklärende Predigt, damit die Leute, damit jeder, der das hört, zurückgehen kann und sagen kann, okay, das steht da drin, so habe ich das verstanden und ich weiß jetzt, was der Text bedeutet, weil es mir erklärt worden ist im Einzelnen. Wir müssen davon dem Wort Gottes auch wir werden darauf aufgefordert, dem Wort Gottes Überzeugung zu geben. Mit anderen Worten, wir sollen überzeugt von Gottes Wort sein. Apollos zum Beispiel hat mit einer gewissen Autorität öffentlich verkündigt, weil er von dem Wort Gottes so überzeugt war. Das erwartet Gott auch von uns. Seid ihr überzeugt, wenn jemand fragt, zum Beispiel ein kleines Kind, woher komme ich eigentlich? Warum bin ich gemacht? Da haben Leute, die bei uns zu Gast waren, hat die gesagt, ich glaube, durch die Evolution. Ich bin durch den Affen gemacht. Ich bin von Affen abgestammt. Und dann sagte das Kind, das glaube ich nicht. Und hat sich auf den Boden gelegt und hat gelacht. Ich habe gerade gehört, dass Gott uns geschaffen hat. Glaubst du wirklich, dass Gott uns geschaffen hat? Glaubst du 1. Buch Mose, die ersten Kapitel? Oder bist du ein Student und sagst, nein, das kann ich nicht glauben, weil Wissenschaft ist über dem Wort Gottes. Ist es nicht. Ich bin absolut dafür, dass jedes Wort, was offenbart ist in der Bibel, ist absolut wahr. Und wir sind aufgefordert, durch Gottes Wort auch jünger zu machen. Das bedeutet, wir sollen das, was im Gottes Wort offenbart worden ist, nicht nur für uns behalten, sondern weitergeben und zu Jüngern machen. Wir sollen konstant das weitergeben. Matthäus 28 spricht davon, 2. Timotheus 2,2 spricht davon. Wir sollen zu Jüngern machen. Wir sollen anderen das beibringen. Mit anderen Worten, wir haben nicht nur eine Verpflichtung, uns gegenüber das und Gott gegenüber das zu kennen und zu verstehen und zu nähern, sondern wir haben die Verpflichtung, es auch weiterzugeben, damit die Gemeinde wächst, damit der Missionsbefehl tatsächlich umgesetzt werden kann. Und dann als letztes erwartet Gott, dass wir ehrfürchtig damit umgehen. Dass wir ehrfürchtig damit umgehen. Mit anderen Worten, dass wir eine gewisse Furcht vom Wort Gottes haben. Wir werden das nicht verdrehen oder verziehen, wie wir es für richtig halten. Lass mich noch mal kurz zusammenfassen, was wichtig ist. Was kann man mehr dazu sagen, als das, was Gott über sich, für dich und mich getan hat? Was können wir mehr dazu sagen? Gott sagte, ich habe dich erwählt. Ganz am Anfang in Petrus hat er gesagt, er hat dich erwählt, damit du meine bist. Er möchte, dass du sein bist. Ich habe dich durch die Wahrheit meines Wortes zur Welt gebracht. Er hat dich uns durch die Wahrheit deines Wortes geboren, geistlich gemacht, zur Welt gebracht. Ich beschütze dich durch meine Macht für eine Errettung, die in den letzten Tagen offenbart werden soll. Das hat er auch gesagt. Er sagt, ich habe dich beschützt und in der Errettung, mit der ich dich errettet habe, eine Offenbarung, die noch offenbart werden soll. Gott sagt, ich habe alles getan. Jetzt rufe dich auf, ihn zu erkennen. Ich will, dass du weißt, wer ich bin. Ich will, dass du dich in mich verliebst. Ich möchte, dass du dich in mich verliebst. Liebst du Gott? Wachse, und dann sagt er am Ende, wachse in der Erlösung, die ich dir gegeben habe. Wachse darin. Was musst du jetzt tun? Was ist deine Aufgabe jetzt? Erstmal selbst zu prüfen. Ist da irgendwas, was ich ablegen muss? Habe ich wirklich geschmeckt, dass der Herr gut ist? Hast du es wirklich? Hast du geschmeckt, dass der Herr gut ist? Und was ist gut? Perfekt gut. Nicht etwas gut. Absolut gut. Beschäftigst du dich mit den Sünden deines Herzens, die dich davon abhalten, Gott besser kennenzulernen? Nimmst du davon Abstand? Selbstprüfung und Umkehr. Hast du das gemacht? Bist du bereit dafür? Flüchtige dich und dann flüchte in Gottes heiliges Wort und begehre danach wie ein kleines Baby. Einfach lass dich gehen. Lass mich für ein kurzes Gedicht vorlesen. Herr, dein Wort ist allgegenwärtig, wunderbar und mannigfaltig. Sonst ist ja kein Licht vorhanden. Fremde Lehre macht zu Schande. Deine Wahrheit, deine Gnade. Leite uns auf rechten Pfade. Echter Glaube, wahre Liebe hat den Grund, es ist geschrieben. Lass uns dein Wort essen, deine Lehre nicht vergessen, deine Wahrheit treu verwalten, deine Rechte heilig halten, fest auf die Verheißung bauen, deine Zeugnisse vertrauen und dich durch Gehorsam ehren, sonst auf keinen Stimme hören. Licht und Kraft und Mut und Freude, wahrer Trost in allen Leide, Schutz vor allerlei Gefahr und ein tägliches Bewahren, das sind deine Worte für Früchte. Alles andere wird zunichte, alles andere muss vergehen. Herr, dein Wort bleibt ewig stehen. Lass mich am Ende noch ein Gebet lesen. Ich glaube, das kann keiner besser sagen, als wie das hier gesagt wird. Vater, möge unser Leben und unsere Gemeinschaft geprägt sein von den Werken des Glaubens, Bemühungen der Liebe und dem Ausharren der Hoffnung. Durch deine Gedanken, durch deine Gnade sind wir ein heiliges Volk, geliebt, auserwählt von dir. Und als das Evangelium zu uns kam, kam es nicht nur in Worten, sondern auch in Kraft, im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Nicht, dass wir in uns selbst heil hinlänglich wären, irgendetwas als von uns selbst kommen zu beanspruchen, aber unsere Hinlänglichkeit ist von dir. Du bist der, der unser Heil vollbracht hat und uns von weltlichen Dingen gewalten hat, abgewandt hat, die wir einst vergötterten, um dir den lebendigen und wahren Gott zu dienen. Du bist der, der uns erweckt hat, damit wir dein Wort aufnehmen. Nicht als Menschenworte, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das sein vollkommenes Werk tut in allen, die glauben. Darum kommt unser Heil allein von dir. Du hast deinen Sohn gesandt, damit er um unseretwillen sterbe, als wir noch eingefleischte Feinde der Gerechtigkeit waren. Du hast uns gnadenvoll die Schuppen von den Augen entfernt und uns zum Glauben gezogen. Öffne unsere Augen, dass wir mehr von der Wahrheit sehen. Öffne unsere Herzen, dass wir sie mit größtem Ernst glauben. Öffne unseren Mund, dass wir sie mit größter Treue verkünden. Mögen wir Nachahmer unseres Herrn Jesus Christus sein und gottesfürchtige Vorbilder füreinander. Lass mich nochmal beten. Vater Gott, wir wissen, dass du uns alles gegeben hast zur Gottseligkeit, zur Gerechtigkeit. Herr, wir wollen nicht Männer und Frauen sein oder eine Gemeinde sein, die dein Wort nur kennen, sondern wir wollen dein Wort lieben, es aufnehmen, wie ein Baby nach der unverfälschten, der reinen Milch sich ja, einfach ausstreckt. Herr, so wollen wir dein Wort aufnehmen. Und Herr, ich bitte, dass du deine Gnade noch walten lässt, dass wir Männer und Frauen sind, die dieses Wort so weitergeben mit einer Überzeugung, die deutlich macht, dass es das Einzige ist, woran wir uns wirklich festhalten, an dem Wort und dem dadurch offenbarten Gott und Jesus Christus. Wir möchten dir danken, danke dir für die Gemeinschaft, die du uns gegeben hast als Gemeinde in dir, in deinem Wort, und möchten dir jetzt auch den Rest dieses Sonntags anbefehlen und dieses Gottesdienstes in Jesu Namen. Amen.